Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Die Ukraine-Lobby im Bundestag. Geschichtspolitik für andere. Der Wolf der Ostsee. Die Kegelrobbe macht Fischern das Leben schwer. Grün schlägt Rot. Machtverschiebungen in Hamburg. Heute mit Irene Geuer.
Guten Abend. Manche sagen ja, dass man am Verhältnis der Deutschen zu Russland noch gut ablesen kann, wo früher mal die DDR und wo die Bundesrepublik war. Die im Westen eher kritisch und skeptisch, wenn es um Russland und Putin geht, die im Osten doch auch zugetan. Und offiziell sind die deutsch-russischen Beziehungen angespannt, was mit dem Ukraine-Konflikt 2014 begann und der Annexion der Krim. Sanktionen wurden verhängt von Deutschland gegen Russland und umgekehrt. Schwierig ist das Verhältnis auch, weil Russland innenpolitisch anscheinend alle liberalen Kräfte unterdrückt und auch mit Gefängnis nicht nur droht. Und doch sagen viele Politiker hier, wir müssen es trotz aller Schwierigkeiten hinbekommen, wieder ein gutes Verhältnis zu Russland zu entwickeln. Das hatten wir ja einmal kurz, zum Beispiel nach der Wiedervereinigung. Aber es ist schwer und wird noch schwerer, wenn das Thema Ukraine nun auf die Tagesordnung des Bundestages soll. Dabei geht es nicht um die aktuelle Situation, sondern um den Holodomor 1932-33, eine menschengemachte Hungersnot in der Ukraine, verursacht durch die Politik Stalins. Er soll als Völkermord verurteilt werden. Wird es so kommen? Thomas Franke mit dem, was in Berlin diskutiert und demonstriert wird.
Berlin unter den Linden. Auf dem Mittelstreifen gegenüber der russischen Botschaft demonstrieren etwa 20 Ukrainer. Sie mahnen die Umsetzung eines Urteils des Internationalen Seegerichtshofs an. Russland hat im November 3 ukrainische Schiffe in internationalen Gewässern festgesetzt. 24 ukrainische Seeleute sind bis heute in Russland in Haft. Die Richter haben die Freilassung angeordnet, doch aus Sicht der russischen Regierung ist der Seegerichtshof in diesem Fall nicht zuständig. Moskau hat angekündigt, das Urteil zu ignorieren.
Ohne Wahrheit keine Freiheit! Ohne Wahrheit keine Freiheit!
Es ist auch wichtig, bei 40 Grad in der Sonne hier zu stehen,
sagt Natalia Prohonytska, eine der aktivsten Ukrainerinnen in Deutschland.
Es ist schlimm, dass es nichts passiert. Ich weiß nicht, was man machen soll. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht grundsätzlich um die Grundwerte der Demokratie.
Prohonytska ist frustriert. Vergangene Woche hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates den russischen Abgeordneten das Stimmrecht zurückgegeben, obwohl Russland sich in der Ukraine-Frage kein Stück auf den Westen zubewegt hat.
Sehr geehrte Abgeordneten des Deutschen Bundestages, das Versäumnis, wirksame Maßnahmen gegen die Russische Föderation wegen systematischen Vernachlässigung von ihrer Führung des Völkerrechts zu ergreifen, wird negative Folgen für das gesamte System der internationalen Rechtsbeziehungen, die Achtung der Menschenrechte und den internationalen Friedens haben.
Prohonytska gehört zu den Organisatorinnen einer Petition an den Deutschen Bundestag. Der möge den sogenannten Holodomor, also die systematische Tötung von Menschen in der Ukraine durch Hunger in den Jahren 1932 und 1933, als Völkermord anerkennen. Die Ukraine gehörte damals zur Sowjetunion. Vorsichtige Schätzungen gehen von 3 Millionen Menschen aus, die damals systematisch ausgehungert und liquidiert wurden. Andere sprechen von bis zu 12 Millionen. Das Thema war im Ostblock ein gefährliches Tabu. Und auch im Westen ist der Holodomor bis heute weitgehend unbekannt. Russland wirft der Ukraine und westlichen Ländern vor, das Thema zu missbrauchen. Sollte der Bundestag sich tatsächlich mit dem Holodomor beschäftigen, ist mit negativen Reaktionen aus Moskau zu rechnen. Der Koordinator der Bundesregierung für Russland, Zentralasien und die Länder der östlichen Partnerschaft, der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese, sieht darin kein Problem.
Ich glaube, dass es wichtig gewesen ist, und da spreche ich jetzt in meiner Doppelrolle sowohl als Mitglied der Bundesregierung als auch als Abgeordneter, dass die Bundesregierung in den vergangenen Jahren sich immer wieder dafür eingesetzt hat und versucht hat, den Holodomor und seine ganze Geschichte und seine Hintergründe auch öffentlich bekannt zu machen.
Das nötige Quorum von 50.000 Unterschriften haben die Initiatoren der Petition erreicht. Der Petitionsausschuss muss nun entscheiden, ob der Bundestag das Thema im Plenum diskutiert. Für Arnold Fahrts, Bundestagsabgeordneter der CDU aus Dresden, ist die Sache klar.
Ich werde natürlich für die Anerkenntnis des Holodomor als Genozid stimmen.
Als der Bundestag 2016 den Massenmord an den Armeniern in der Türkei als Genozid anerkannte, hatte das eine diplomatische Krise mit der Türkei zur Folge. Bereits damals stand die Frage im Raum, ob Parlamente überhaupt der richtige Ort sind, zu entscheiden, was ein Genozid war und was nicht. Fazit:
Die Historiker werden sagen, was sich begeben hat. Unter welchen Begriff das fällt, was sich da begeben hat, das ist eine semantische Frage, die meines Erachtens dann auch politisch zu entscheiden ist. Es ist auf alle Fälle die massenweise systematische Tötung von Menschen gewesen, die hier stattgefunden hat. Und diejenigen, die das abstreiten und relativieren und sonst was wollen, denen muss eben dann gesagt werden, Freunde, wenn ihr die Dinge für normal erklärt, dann befasst euch mit den Gedanken, dass ihr eines Tages Opfer solcher Verhältnisse werden könnt. Ihr oder eure Familien. Und dann denkt nochmal neu nach.
Von einer Rücksichtnahme auf Russland hält der CDU-Politiker nichts.
Diese Einäugigkeit und diese Verblödung in Deutschland, die könnte uns eines Tages das Leben kosten.
Damit positioniert sich Fahrts gegen seinen Parteikollegen, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dessen Wahlkampf. Kretschmer hatte zuletzt für ein Ende der Sanktionen gegen Russland plädiert.
Müssen wir nicht lieber um des Friedens mit Russland willen und so weiter. Dahinter steckt die Denkweise von Ribbentrop und Molotow und die Denkweise auch des großen Deutschland und des großen Russland.
Als die Demonstration vor der russischen Botschaft sich eigentlich schon aufgelöst hat und die Polizisten abgezogen sind, greift ein junger Mann einen der Organisatoren an.
Hallo, bitte her!
Er beschimpft ihn als Faschisten, erst auf Russisch, später auf Deutsch. Er solle eine anständige Sprache sprechen, nicht ukrainisch, sagt der Mann, ballt die Fäuste, rempelt, droht. Schließlich kommt ein Wachpolizist. Er ist sichtlich überfordert mit dieser Aggression gegen die Ukraine. Den deutschen Politikern könnte es genauso gehen, fürchtet Natalia Prohonitska. Der Petitionsausschuss könnte, um des lieben Friedens willen, den Antrag zur Anerkennung des Holodomor als Völkermord nicht ins Plenum bringen. Prohonitska weiß, dass es noch ein langer Weg ist, bis die Ukraine im Bewusstsein der Deutschen wirklich angekommen ist.
Thomas Franke über die Petition, den Holodomor in der Ukraine als Völkermord anzuerkennen.
Deshalb glaube ich, wir alle gewinnen mehr, wenn wir auch uns auf den anderen einlassen und die Interessen des anderen immer ein bisschen mitdenken.
Übermorgen trifft sich der Flügel, so heißt eine Gruppe in der AfD, die politisch mehr als rechts steht. Es sollen 800 Zuhörer kommen und 30 Euro Eintritt schon gezahlt haben. Ohne Voranmeldung geht nichts. Ort Thüringen, die Ober-Eichsfeld-Halle. in Leinefeld. Björn Höcke, der AfD-Parteichef in Thüringen, hält die Hauptrede und zusammen mit dem Brandenburger AfD-Chef und den Fraktionsvorsitzenden aus Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern soll es einen Wahlkampfaufruf geben. Die AfD hofft ja auf einen blauen Herbst im Osten. In Sachsen, in Brandenburg und Thüringen finden Landtagswahlen statt. Dort ist die AfD so stark, dass die derzeitigen Ministerpräsidenten von CDU, SPD und Linke fürchten müssen, abgewählt zu werden. In einer Studie heißt es, nichts gehe mehr in der AfD ohne den Flügel. Aber was bedeutet das, wenn auch in Zeitungen geschrieben steht, der Flügel sei noch rechter als rechts? Was muss man da von den Mitgliedern erwarten, die sich am Samstag in Leinefeld treffen? Thomas Grumke ist Politikwissenschaftler und Extremismusexperte. Er hat früher beim Verfassungsschutz gearbeitet. Jetzt ist er Professor an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Gelsenkirchen. Und ich habe ihn heute gefragt, wo genau verorten Sie den Flügel der AfD?
Ja, der Flügel ist eine sehr interessante Konstruktion, insbesondere auch, weil er sich ja selber Flügel nennt. Ja, also die sind sich auch selber offensichtlich bewusst, dass sie nicht der Mainstream der AfD sind, von der Gründung her zumindest. Die AfD hat ja in den wenigen Jahren, in denen es sie gibt, schon eine ganz schön rasante Entwicklung durchgemacht, wenn man überlegt, dass es ja eigentlich eine Anti-Euro-Partei war, ganz am Anfang. Und die Galionsfigur dieses Flügels, also Björn Höcke, wenn wir den jetzt mal als Maßstab nehmen, kann ja eigentlich sehr gut als Person dieses Scharnierspektrums, wie man das so in der Politikwissenschaft sagt, da haben wir also schon vor 20 Jahren drüber gesprochen mit anderen Akteuren, die eben ein Scharnier bilden zwischen zum Teil auch wirklich ultrakonservativem Bürgertum, einer Szene, die ich mal so als rechtsradikal bezeichnen würde, bis tatsächlich hin zu einem rechtsextremistischen Milieu. Und dafür steht eigentlich tatsächlich dieser Flügel.
Früher fanden die Treffen direkt am Kyffhäuser-Denkmal statt, daher auch der Name Kyffhäuser-Treffen. Warum ist das nicht mehr so?
Ja, die AfD hat ja grundsätzlich Schwierigkeiten, Räumlichkeiten zu bekommen. Also es ist so, dass verschiedene Veranstalter entweder von vornherein sagen, dass sie die AfD und insbesondere vielleicht auch den Flügel dort nicht bewirten wollen oder überhaupt haben wollen. Es ist natürlich dann immer mit großen Gegendemonstrationen auch zu rechnen. Es kann aber auch sein, dass also die Ordnungsbehörden vor Ort gesagt haben, dass sie das nicht als Veranstaltungsort zulassen, ja, weil die müssen natürlich dann auch sagen, dass sie die Sicherheit garantieren. Also es kann sehr unterschiedliche Gründe haben, ja.
Wie geht es auf solchen Treffen zu? Das ist ja nicht das Erste. Also wenn man so die Rhetorik der vergangenen Treffen hört, dann wird da von Migrantenmachos gesprochen oder auch davon, dass Deutschland eine Schuldneurose habe. Wie sehr peitscht sowas die Zuhörer ein?
Ja, solche Treffen sind natürlich insbesondere zur Binnenkommunikation da, also zur Selbstvergewisserung. Man kommt zusammen, ja, man merkt, wir sind viele, wir sind auf dem Vormarsch, ja, man ermutigt sich, es werden entsprechende Reden gehalten, wo man sich also sozusagen gegenseitig versichert, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und es wird natürlich sicher außerhalb der offiziellen Reden auch natürlich Strategie dort formuliert, weil sich die AfD sehr gute Chancen ausrechnen kann jetzt in den ostdeutschen Landtagswahlen. Und da ist natürlich dann die interessante Frage, wie sich die Protagonisten dieses Flügels dort positionieren. Aber wie Sie ja auch schon gesagt haben, es sind ja eine ganze Reihe sogar Fraktionsvorsitzender dabei. Also Björn Höcke ja ganz am Anfang zu nennen. Das heißt, dieser Flügel ist ja tatsächlich nicht mehr wirklich am Rande der Partei in Ostdeutschland, sondern es ist die Partei.
Der Landeschef von Sachsen, Jörg Urban, der wird nicht dabei sein. Da habe ich mich gefragt, warum? Denn die Abgeordneten der AfD Sachsen im Bundestag, die werden als die radikalsten bezeichnet. Was sagt Ihnen diese Abwesenheit von Urban?
Sachsen ist ja ein interessanter Fall, weil dort die AfD, was Wahlen anbetrifft, bisher am erfolgreichsten ist. Ja, sie hatte ja jetzt auch bei der Bundestagswahl, bei der letzten dort, tatsächlich knapp die Mehrheit. Ja, sie war die stärkste Partei vor der CDU, die ja seitdem es dieses Bundesland jetzt gibt, immer die CDU regiert hat. Ja. Und ich sage bei der Gelegenheit immer, dass Sachsen für uns ist sozusagen ist das deutsche Kärnten. Ja. Das heißt also, wenn wir uns Österreich anschauen, da war es ja so, dass das Land Kärnten, als Jörg Haider das gewonnen hat, dort Landeshauptmann wurde, also Ministerpräsident wurde, da war es eigentlich klar, dass damals die FPÖ in Österreich eigentlich kaum noch wirklich aufzuhalten ist, weil dann steht jemand in einem schönen Anzug dort und sagt, ich bin der Ministerpräsident. Ja? Und wenn wir jetzt einen, sagen wir mal, die stellen Jörg Meuthen auf, das wäre ein Szenario, was man sich vorstellen könnte, der wird dann tatsächlich gewählt. Und dann hat man wirklich eine ganz andere Machtbasis. Ja, man hat dann natürlich auch ganz andere Ressourcen. So, um das zu erreichen, ist es natürlich wichtig, dass man nicht seine Truppen, die man sowieso schon hinter sich hat, weiter sammelt. Die hat man ja eh hinter sich, sondern da muss man dann tatsächlich mehrheitsfähig werden über diese Stammwählerschaft hinaus. Und da ist dann vielleicht die Beteiligung an so einer doch sehr radikalen Veranstaltung nicht geboten. Ja, wir sehen das ja in Frankreich zum Beispiel bei Marine Le Pen, die sich mittlerweile auch dort aus solchen Dingen komplett heraushält, weil sie möchte Präsidentin der Republik werden. Und das wird man nicht, wenn man mit solchen wirklich sehr radikalen Kräften dann ständig in den Nachrichten ist.
Andere Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzenden sind aber dabei. Welche Strategie verfolgt der Flügel denn bei denen?
Ja, ich meine, man ist sich ja dessen ganz genau bewusst, offensichtlich, dass man in Ostdeutschland zumindest in den Verbänden eine dominierende Stellung hat. Und natürlich sind das die Repräsentanten, auf die es hier ankommt. Und noch einmal, ne, zu Recht verweist man ja auch darauf, dass man hier auch bei Wahlen außerordentlich erfolgreich ist, auch mit dieser Art von sehr scharfer, radikaler Rhetorik. Und wenn man jetzt sagt, wir sind also eine Opposition in den Landtagen, ja, die auch vielleicht dann 25% hat bei der nächsten Wahl, so, ja, dann kann man natürlich nach wie vor auf diese Art von Rhetorik setzen. Das würde ich eben anders sehen im sächsischen Fall, wo man tatsächlich eine strukturelle Mehrheit anstrebt, so wie ich das sehe. Und da muss man dann tatsächlich ein bisschen strategisch sich mäßigen. Ja.
Das heißt, welche Bedeutung hat der Flügel für die AfD im Allgemeinen?
Ja, das ist eben die entscheidende Frage, weil die AfD scheint es nach wie vor nicht zu geben. Also Sie wissen ja, die Gründung durch Ökonomieprofessoren, die eben eine Fundamentalkritik an der Einführung des Euro hatten, davon sind wir ja weit entfernt jetzt. Ja, dann gab es ja eine Übergangsphase mit Frauke Petry. Und wie wir ja alle wissen, ist also sowohl Lucke und als dann auch Petry ja komplett gescheitert. Und wir sehen eben, dass diese Partei sich stärker und stärker und stärker auf die Positionen, die jetzt auch der Flügel zum Beispiel repräsentiert, ja, hinbewegen. Ja. Ich würde mal sagen, die AfD ist zurzeit in so einer tatsächlich entscheidenden Phase, wo eben so eine junge Partei immer hinkommt, wo sich dann entscheidet, wo geht die Reise hin. Ja. Und das kann also noch in beide Richtungen gehen. Aber es sieht im Moment so aus, dass tatsächlich Positionen, wie sie der Flügel vertritt, dort sich durchsetzen und andere tatsächlich eher die Partei verlassen. Ja, da gibt es ja auch Beispiele. Und dann haben wir es dann hier mit, wie wir das ja auch in europäischen Nachbarländern haben, mit einer wirklich glasklar rechtsradikalen Partei bald zu tun. Ja. Mhm. Also soweit ist es noch nicht, aber man kann Anzeichen dafür erkennen. Ja.
Und doch darf der Verfassungsschutz den Flügel nicht als Prüffall bezeichnen.
Ja, da haben wir natürlich in Deutschland eine Sondersituation, weil, und deswegen wähle ich auch mit Bedacht den Begriff rechtsradikal, der Verfassungsschutz hat natürlich hier ganz klare rechtliche Grundlagen. Und hier ist also der Dreh- und Angelpunkt die Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja, es müssen also Bestrebungen festgestellt werden, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Und dann reden wir eben von Extremismus. Ja. Radikal darf in Deutschland jeder sein. Das ist ein Teil eben der Freiheit, dieser freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und da ist also der Verfassungsschutz überhaupt noch gar nicht im Spiel. Der Verfassungsschutz kommt dann ins Spiel mit einer Beobachtung, wenn er eben extremistische Bestrebungen feststellen kann. Ja, und das ist eine sehr diffizile Sache. Da haben wir es natürlich auch mit Grauzonen zu tun. Nur das muss am Ende des Tages gerichtsfest dann auch vor einem Verwaltungsgericht nachgewiesen werden. Und das möchte man nicht verlieren, so einen Prozess.
Ja. Aber es wird ja in der Öffentlichkeit diskutiert, ob solche Treffen wie das Kyffhäuser dazu geeignet sind, Extremisten dazu zu animieren, den Worten vielleicht auch Taten folgen zu lassen, also im schlimmsten Fall Straftaten.
Ja, nur wissen Sie, wir haben es ja hier mit zwei verschiedenen Betrachtungsweisen zu tun, ne? Sie haben ja gesagt, ich bin Politikwissenschaftler. Wir können dort eine politikwissenschaftliche Analyse vornehmen oder auch dann Kollegen von der Kommunikationswissenschaft und können relativ gut auch nachzeichnen, was wir hier für Propaganda haben, was wir hier für eine Rhetorik haben Und wie auch schon in der Vergangenheit solche Rhetoriken natürlich dann auf menschliches Handeln wirken. Nur im Rechtssinne ist das dann noch lange nicht so. Ja? Und da wir uns in einem Rechtsstaat befinden, werden solche Dinge am Ende eben nicht von Politikwissenschaftlern geklärt, sondern von Richtern. Ja? Und wenn ein Amt, wie der Verfassungsschutz sagt, wir beobachten hier, dann ist es schön und gut, was wir Politikwissenschaftler sagen. Am Ende des Tages ist entscheidend, ob das rechtsstaatlich in Ordnung ist und ob am Ende ein Gericht sagt, das war okay. Was ich dazu sage, ist dann vollkommen irrelevant.
Sagt Thomas Grumke, Politikwissenschaftler und Professor an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Gelsenkirchen. Unser Gespräch zum Flügeltreffen der AfD am Samstag. Danke.
Meine Damen und Herren, ich muss jetzt etwas sagen.
Nein.
Doch.
Deutschland soll ja wieder mehr natürliche Lebensräume haben und auch die einst vertriebenen oder ausgerotteten Tiere sollen wieder heimisch werden. Deshalb sind Uhu und Bartgeier wieder da und auch der Luchs ist zurück im Bayerischen Wald. Der Wolf macht es sich gerade in Nordrhein-Westfalen gemütlich und die Kegelrobbe planscht wieder an der Ostseeküste. Dort galt sie seit 1920 als ausgerottet. Sie war damals den Küstenfischern eine lästige Konkurrenz. Jetzt aber geben wir solchen Tieren ihre Lebensräume zurück und damit kehren auch die alten Probleme heim. Weder Wolf noch Kegelrobbe haben sich in der Zwischenzeit zu Vegetariern entwickelt. Sie fressen uns immer noch gern die Beute weg. Das Lieblingsfressen der Kegelrobbe ist wie eh und je der Hering. Und wie vor 100 Jahren klagen die Küstenfischer darüber, dass ihre Netze kaputt oder gar ganz verlustig gegangen sind. Das gehört eben dazu, sagen die, die sich gerade zu Robbenschützern ausbilden lassen. All das macht in diesen Tagen das Leben an der Ostseeküste spannungsvoll, hat Silke Hasselmann erfahren.
Komm ruhig alle näher ran. Erstmal willkommen zur Robbenschutzschulung in der Wismarbucht.
20 Männer und Frauen stehen an dem kleinen Strandabschnitt von Hoben bei Wismar. BUND-Meeresschutzreferent Matthias Görres erklärt ihnen, wie sie den Strand absperren, sobald eines der bis zu 3 Meter langen Säugetiere mit den kegelförmigen Reißzähnen in Menschennähe rastet.
Also was wir hier auf jeden Fall erstmal haben, sind diese gelben Stangen.
Seit 2005 leben Kegelrobben wieder vor der deutschen Ostseeküste und das streng geschützt. In der Wismarbucht siedeln derzeit mindestens 30 von ihnen, in der Pommernbucht mit dem Greifswalder Bodden etwa 170 Tiere.
Das Wichtigste ist, dass man auch im Wasser damit anfängt, weil die Leute sonst dazu neigen, quasi vor der Absperrung am Wasser vorbeizulaufen und dann der Robbe sozusagen den Fluchtweg ins Wasser abschneiden. Und das ist das Allerschlimmste, weil das ist auch das Gefährlichste, weil die Robbe ja genau auf diesen Fluchtweg angewiesen ist und dann am ehesten dann auch dazu neigt, gewalttätig zu werden, wenn man es jetzt irgendwie dramatisch ausdrücken möchte oder eben jetzt sich nicht normal zu verhalten und zu rasten und zu ruhen, sondern eben versucht, sich zu verteidigen.
Für Uwe Krüger und Andreas Zirkler von der Insel Usedom ist die Rückkehr der Kegelrobbe aus ganz anderem Grund bedrohlich. Sie gehören zu den noch wenigen aktiven Küsten- und Kutterfischern, für die der Hering einst der Brotfisch war und die mühsam ihre Reusen und Stellnetze ausbringen. Auch im Greifswalder Bodden, wo der Hering laicht. Allerdings.
Die wollen sich den Fisch holen. Und dabei, sie haben so viel Kraft, dabei reißen das kaputt.
Sagt Andreas Zirkler und weist auf das riesige Loch in einem der Netze. Für ihn ist der Verursacher klar, eine Kegelrobbe.
Ja, das ist natürlich nervig, weil das Material kostet Geld, du hast keinen Fisch.
Eine nahezu tägliche Bilanz in der Heringssaison, seit sich die Kegelrobben im Greifswalder Bodden, der Kinderstube des Hering, wieder heimisch fühlen. Uwe Krüger aus Ahlbeck.
23 Netze haben wir zu beklagen gehabt und sind dann ins Achterwasser gegangen. Wir konnten einfach nicht weiter fischen. Wir wären weit über 100 Netze losgeworden. So, pass auf.
Ein neues Netz kostet über 100 Euro. Die Reparatur eines 3-Meter-Loches elendig viel Zeit und handwerklichen Aufwand, sagt Uwe Krüger. Der Usedomer Fischer sorgt sich um den Fortbestand seines Betriebes mit den 30 Angestellten. Denn auch die dritte Alternative, das Ausweichen ins Achterwasser,
da haben wir Zander, Hecht, Barsch,
gestaltet sich schwierig. Dort konkurrieren die Fischer nämlich nicht mit der Kegelrobbe, sondern mit einem fliegenden Fischfresser, dem Kormoran.
Das Achterwasser, die Rückseite der Insel, da kommen zum Beispiel in den Neppaminer See, ich weiß nicht, um die 3.000, 4.000 Kormorane rein und fressen in einem Tag alles leer, komplett leer. Man kann so nicht existieren. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Alle Kollegen, wir sitzen zusammen und überlegen, aber wir wissen uns keinen Rat mehr.
Immer neue Ausrüstungsvorschriften und Fangbeschränkungen, vor allem die niedrigen EU-Fangquoten für Hering, Dorsch und Aal, haben schon viele kleine Fischereibetriebe in die Knie gezwungen. Von einst 2.300 Kutter- und Küstenfischern in Mecklenburg-Vorpommern sind nur noch 228 aktiv. Die Empfehlung des Internationalen Rates für Meeresforschung an die Europäische Kommission, den Fang von Hering in der westlichen Ostsee und von Dorsch in der östlichen Ostsee vollends zu stoppen, empfinden sie als den jüngsten Schlag. Dass Mecklenburg-Vorpommern im gerade gewählten Europaparlament nur noch von einem Abgeordneten vertreten wird, stimmt den Landesverband der Küsten- und Kutterfischer auch nicht gerade optimistisch. Denn dieser Abgeordnete kommt von den Grünen. Und die, so der Verbandschef kürzlich auf der Jahrestagung, kümmern sich vor allem um die Kegelrobben.
Vielleicht möchte mir jemand helfen oder assistieren.
Zurück bei der Schulung freiwilliger Robbenschützer in der Wismarbucht. Sönke Reimann vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Wismar meint:
Also die Fischer in der Wismarbucht, auch das ist eine zu schützende Art. Weil natürlich der Fischer sagt, der Seehund oder die Robbe frisst mir meinen Fang weg. Wovon soll ich leben? Und da müsste man natürlich mit einer vernünftigen Kartierung, wenn man Fakten hat, wenn man weiß, wie viele Zahlen hier überhaupt sind, auch über Ausgleichsmaßnahmen nachdenken, um einfach wertvolle, kulturprägende Berufe zu erhalten, die hier identitätsstiftend mit der Heimat sind, wie zum Beispiel ein Fischer, wie ein Schäfer, die ein ähnliches Problem haben. Nur nicht mit den Robben, sondern mit den Wölfen.
Der Mensch müsse lernen, mit diesen wieder angesiedelten Raubtieren zu koexistieren, sagt Naturschützer Reimann. Die Berufsfischer müssten ihre Fangmethoden so ändern, dass es keinen Beifang und keine Überfischung der Bestände mehr gebe. Nur so bleibe genügend Fisch für Robben und für Menschen. In den laufenden Gesprächen mit den Landesbehörden für Umwelt und für Fischerei sind die großen Naturschutzverbände übrigens dafür, die Fischer für Robben- und Kormoranschäden aus dem EU-Meeres- und Fischereifonds zu entschädigen. Hingegen das Wachstum der Robbenpopulation vor der Ostseeküste zu managen, indem das zeitweise Vergrämen der Tiere aus dem Bereich von Heringsreusen erlaubt würde oder gar, wie in Estland und Schweden, die Jagd, davon hält auch Sönke Reimann rein gar nichts.
Klar, wenn es hier eine Schwemme gäbe, Menschen, Spaziergänger, Kinder von hungrigen Robben angegriffen werden, dann muss man natürlich sich andere Maßnahmen überlegen. Aber ich glaube, das sind Phantastereien im Moment. Bislang sprechen wir ja nur von wenigen Tieren.
Silke Hasselmann über Netzprobleme in der Ostsee. Fischer im Fangloch. Vielleicht ein wenig untergegangen ist durch die Europawahl. An demselben Sonntag im Mai fand in Hamburg auch Bezirkswahl statt. Und das Ergebnis war ein Paukenschlag. Die Grünen hatten sich an die Spitze gesetzt und gewannen die Mehrheit in 4 von 7 Bezirken. Das hat die SPD ins Herz getroffen. In der vergangenen Legislaturperiode hatte sie noch alle 7 Bezirke sicher. Großer Jubel bei den Grünen, die zum Teil sehr überrascht waren, was ihnen da gelungen ist. Und Umfragen sehen die Partei auch derzeit vorn, wenn es um die Bürgerschaftswahl Anfang kommenden Jahres geht. Der Wahlkampf wird nach der Sommerpause starten. Und wie geht eine SPD da rein? Es sind ja nun ein paar Wochen vergangen. Hat sie sich berappelt, Axel Schröder, mit einer ersten Diagnose nach dem Debakel der Bezirkswahlen in Hamburg?
Die Schockstarre der Hamburger SPD hat sich wieder gelöst. Nach den Europawahlen, die in Hamburg zusammenfielen mit denen in den Bezirken, mussten sich die Genossinnen und Genossen erst einmal sortieren. Jetzt holen sie tief Luft, sammeln nochmal ihre Kräfte, bereiten sich vor auf die Bürgerschaftswahl im Februar 2020, gar nicht mehr lange hin.
Ich glaube, dass wir uns gefangen haben, dass auch der Bürgermeister, der neu gewählte Bürgermeister Peter Tschentscher, eine sehr gute Arbeit macht. Und natürlich sind die Umfrageergebnisse noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen jetzt weiterhin gute Arbeit machen, aber es gibt noch alle Chancen auf ein gutes Ergebnis.
Sagt Dirk Kienscherf, der Chef der SPD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft. Die SPD sackte bei Bezirks- und Europawahl um 10 Zähler auf unter 20%. Die Grünen legten in gleichem Maße zu und landeten bei über 30%. In 4 von 7 Bezirken stellen nun die Grünen die Mehrheit, auch in Hamburg-Mitte, dem größten Bezirk, ebenso in Nord, der politischen Heimat des Bürgermeisters. In 2 Bezirken werden die Grünen ihre Frau, ihren Mann an die Spitze setzen. In den beiden anderen dürfen die SPD-Amtsleiter noch bis zum Ende ihrer Wahlperiode bleiben. Für den Fraktionschef der Grünen, Agnes Tjax, ein Gebot der Fairness gegenüber den abgestürzten Sozialdemokraten.
Das bedeutet auch, dass man natürlich damit nicht nur sich über sein eigenes Wahlergebnis freuen kann, sondern dass man durchaus auch ehrlicherweise mal sagen muss, dass so wie es der deutschen Sozialdemokratie ergeht, einem das ein bisschen das Herz blutet. Damit muss man, glaube ich, auch vernünftig umgehen.
Und einfach so den SPD-Bezirksamtsleiter durch einen Grünen zu ersetzen, das würde erstens neue Koalitionen in den Bezirksversammlungen erfordern und zweitens auch die Sozis in der Bürgerschaft und im Senat verärgern. Außerdem können die Grünen warten. Auch in den Prognosen zur Bürgerschaftswahl legen sie auf Kosten der Sozialdemokraten zu. Aber immerhin, in diesen Prognosen ist die SPD noch immer stärkste Kraft. Und außerdem, so SPD-Mann Dirk Kienscherf, gebe es ja noch den Bürgermeister, den leisen, etwas blassen und im Gegensatz zu Olaf Scholz so zaghaften Peter Tschentscher.
Ist es so, dass er doch schon eine ganze Menge Akzente setzt, das ist beim Thema Mobilität, beim Thema Wissenschaft ist es so, aber auch eben dieses Thema Klimaschutz. Und das sind alles so Themen, wo der Bürgermeister ganz weit vorne ist und von daher, glaube ich, wird er auch die nächsten Monate nutzen, um sich noch stärker zu profilieren.
Als Erfolg kann gelten, dass die Hamburger mittlerweile den Namen des ersten Bürgermeisters kennen. Aber was will Peter Tschentscher? Ordentlich weiterregieren, das Erbe des Olaf Scholz weiterführen? Das scheint sein Credo. Was aber fehlt, sagt der Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp, ist eine eigene Richtung, eine eigene sozialdemokratische Idee für die Stadt.
Die haben sie nicht. Also gerade in Hamburg würde ich auch sagen, die SPD ist hier seit sehr langer Zeit am Regieren. Sie ist eine sehr große Partei, sie ist eine verknöcherte Partei. Und sie ist eine Partei, die an sehr vielen Stellen eigentlich wirklich nur noch die Frage stellt, wie können wir an der Macht bleiben, aber eben nicht mehr die Frage stellt, welche Themen brennen uns wirklich auf den Nägeln.
Natürlich werden ganz sozialdemokratisch jedes Jahr fast 10.000 Wohnungen in Hamburg gebaut. Es gibt fast schon mehr Kitas als Kinder und die Studiengebühren wurden abgeschafft. Es wird Geld für Kultur und Subkultur ausgegeben, allerdings auch für die milliardenschwere Abwicklung der HSH Nordbank, wie für den Rückkauf der Energienetze. Trotzdem fehlt etwas, erklärt Politikprofessor Kai-Uwe Schnapp.
Natürlich werden auch Probleme gelöst. Zum großen Teil aber dann einfach auch von den Akteuren in der Verwaltung, die dann sagen, ich stehe der Sozialbehörde vor, ich stehe der Schulbehörde vor, hier fallen bestimmte Probleme an. Aber die Lösungen sind dann auch nicht vor dem Hintergrund einer tiefsitzenden sozialdemokratischen Vorstellung von Schule zum Beispiel oder von Verkehr, sondern das sind dann einfach gute Fachleute, aber das ist nicht mehr Ideenpolitik in einem politischen oder ideologischen Sinne.
wobei dies kein Alleinstellungsmerkmal der Hamburger SPD sei. Auch auf Bundesebene, auch bei anderen Parteien sei der große Ideenschwund zu beobachten, so Schnapp. Am Ende, im Februar, bei der Bürgerschaftswahl, wird es natürlich nicht allein auf die Inhalte, sondern auch auf die Personen ankommen, die Hamburg regieren wollen. Die grüne Spitzenkandidatin Katharina Fegebank, also die amtierende zweite Bürgermeisterin, tritt dann mit ihrem offenen Lächeln gegen den trockenen Verwalter Peter Tschentscher an. Die Grünen werden dann ein paar Kilometer mehr neue Radwege fordern als die Roten, etwas mehr CO2-Einsparungen, noch mehr begrünte Hausdächer. Für den großen Wurf, zum Beispiel für eine autofreie Innenstadt, sind aber auch die machtverliebten Grünen der Hansestadt nicht zu haben. Sie können darauf hoffen, dass Klimaschutz auch im Frühjahr 2020 noch eines der Top-Themen sein wird. Bisher sieht es aber so aus, als könnte der SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher mit seiner soliden, leisen Art und auch ohne große Ideen mit einem Weiter-so die Wahl gewinnen, trotz Stimmenverlusten für die SPD und erstarkten Grünen.
Aber es ist ein sehr offenes Rennen und die Position, die Scholz eingenommen hat, als die rot-grüne Koalition gegründet wurde, wir machen einen kleinen Anbau für den neuen Koalitionspartner. In diese Situation werden wir nicht wiederkommen, dass man mit den Grünen reden kann als jemand, der in den kleinen Anbau einzieht.
Axel Schröder über die Hamburger SPD und ihr neues Verhältnis zu den Grünen.
Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt. Hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was.
Können Sie sich noch erinnern, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte im August vergangenen Jahres das Sofortprogramm Pflege an. 13.000 zusätzliche Stellen in stationären Einrichtungen. Das ARD-Magazin Fakt hat nachgefragt und herauskam, keine einzige dieser Stellen ist bislang besetzt worden. Was unter anderem daran liegt, dass es nicht genug Fachkräfte gibt. Und das ist wiederum verständlich, wenn man sieht, dass für so eine wichtige Aufgabe, die Pflege von Menschen, nur kleines Geld gezahlt wird. Manch anderer macht auch die Bürokratie für das Dilemma verantwortlich. Unterm Strich bleibt es dabei, Pflege ist nötig, aber sie selbst ist im Notstand und vielleicht braucht es mehr als die Pflegereform der Bundesregierung, die mehr Geld verspricht und weniger Belastung. Aber was ist es uns wert, dass sich Menschen kümmern? Nicht nur um Kranke und Alte, sondern auch um Kinder. Johannes Lenz über die Frage, wie kann diesen unverzichtbaren Berufen zu mehr Geltung verholfen werden?
7:10 im Münchner Berufsverkehr. Lea ist auf dem Weg zur U-Bahn, noch bevor die Sonne richtig aufgegangen ist.
Gestern bin ich noch früher aufgestanden, heute ist noch human. Es gibt Tage, da fange ich schon um 7.30 Uhr an, weil um 7.30 Uhr die ersten Eltern Sturm klingeln, um ihre Kinder abzugeben.
Lea arbeitet in einem integrativen Kindergarten eines frei gemeinnützigen Trägers. Kinder mit und ohne Handicap sind hier zusammen in einer Gruppe. Lea hat ein Vorschulprojekt gestartet. Die Kinder sollen die Länder der Welt kennenlernen. Heute wird sich zeigen, ob ihr Projekt erfolgreich war.
Was jedes Kind mal hat, sind kleinere bis größere Ausraster. Das heißt, es kann halt schon mal passieren, dass sie sich streiten, dass sie sich prügeln wollen.
Heute wird der Tag nicht einfach werden. Die Nachfrage nach Leas Arbeit ist hoch, denn das Personal ist knapp. Ihr Gehalt ist aber niedrig. Das sonst vorherrschende Modell von Angebot und Nachfrage scheint hier nicht zu funktionieren. Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik in München, erklärt das so.
Dadurch, dass es diesen großen öffentlichen Dienst gibt in diesem Bereich, der sehr viel Marktmacht hat, ist es letztlich möglich, niedrige Löhne zu zahlen, obwohl es eine große Nachfrage nach diesen Stellen gibt. Wenn es mehr Wettbewerb gäbe und damit auch mehr Wettbewerb um die Beschäftigten, dann hätte man tendenziell höhere Löhne.
Andreas Peichel sieht Einrichtungen in frei gemeinnütziger und staatlicher Trägerschaft skeptisch. Doch ob der freie Markt das Problem wirklich lösen kann?
Ich glaube, das ist gerade in diesem Bereich eine Illusion, weil erfahrungsgemäß drücken gerade private Unternehmer die Löhne und nicht der Staat.
Meint Gustav Horn, langjähriger Leiter des Instituts für Makroökonomie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Er sieht in den sozialen Berufen durchaus Bewegung, was die Bezahlung betrifft.
Bei den Kindergärtnerinnen und Pflegern ist es tatsächlich die Sparpolitik im öffentlichen Dienst gewesen, die die Löhne lange gedrückt hat. Aber hier sorgt der Markt ja jetzt schon für einen Ausgleich. Weil eben Pflegekräfte knapp werden, muss der Staat nachlegen bei den Löhnen und Gehältern. Und das tut er ja auch.
Die Sozialwissenschaftlerin Diana Out wiederum sieht noch andere Gründe für den niedrigen Lohn von Sozialberufen. Sie stellt fest,
dass das häufig Berufe sind, die eine Nähe haben zu Tätigkeiten, die häufig im privaten Bereich, also unbezahlt, verrichtet werden. Und dort werden sie oft von Frauen ausgeübt.
Dazu kommt, der Organisationsgrad der Beschäftigten in diesem Berufsfeld ist gering.
Wir haben es hier zu tun mit typischen Frauenberufen, mit typischen Frauenbranchen. Und wir wissen, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad von Frauen sehr viel niedriger ist als der von Männern. Und wir wissen, dass der Organisationsgrad von Teilzeitbeschäftigten niedriger ist als der von Vollzeitbeschäftigten.
Außerdem sind da dann noch der schwache Wettbewerb der Arbeitgeber untereinander und eine große Marktmacht des öffentlichen Dienstes und der frei gemeinnützigen Träger. Schlechte Voraussetzungen für einen hohen Stundenlohn. Lea ist im Münchner Kindergarten angekommen.
Hase Felix. Das ist der Hase Felix. Vom Eiffelturm hat er ein Bild geschickt. Wo steht denn der Eiffelturm, wer weiß das?
In Paris.
In Paris. Und Paris ist?
Frankreich.
Und wie heißt nochmal das Wort? Was ist das von Frankreich? Die? Reinder?
Die Hauptstadt.
Genau. Solche Berufe wie Erzieherin oder Krankenpflegerin. Es ist einfach ein Beruf, den musst du mit Herzblut machen, sonst machst du ihn nicht. Wenn du den Leuten da nicht zeigst, dass du auch ein Mensch bist und dass du auch Gefühle hast und wenn du das eben mit deinem ganzen Sein und mit deinem ganzen Ich machst, machst du einen viel besseren Job. Und das kann eine Maschine nie ersetzen.
Welche Arbeit ist uns in Zukunft wie viel wert? Im Netz kursiert ein Essay zu diesem Thema. Darin heißt es, dass gesellschaftlich entscheidende Tätigkeiten wie Erzieher, Krankenpfleger oder Lehrer niedriger bezahlt sind als Investmentbanker oder Unternehmensberater, wird sich ändern. Was gesellschaftlich wertvoll ist, wird auch entsprechend entlohnt werden. Das Zitat stammt von Franz Kühmeier. Bemerkenswert daran, der Autor ist kein Sozialpolitiker, sondern ein Ex-Manager.
Wir werden anders herumdenken müssen und werden uns fragen müssen, welche Tätigkeiten sind gesellschaftlich relevant und für diese Tätigkeiten dann tatsächlich mehr ausschütten.
Doch bleibt die Frage, wie die Investitionen in soziale Berufe bezahlt werden sollen.
Frage ist, wo kommt das Geld her natürlich? Und da muss man ganz klar sagen, wem die Roboter gehören, dem gehört die Welt. Tatsächlich, glaube ich, ist der entscheidende Faktor, sich zu überlegen, woher kommt in der Zukunft die Wertschöpfung. Das ist es ja, was wir eigentlich mit Steuern machen. Wir versuchen, einen Teil dieser Wertschöpfung abzuschöpfen und so zu verteilen, dass wir ein gesellschaftlich gutes Auskommen haben. Und wenn diese Wertschöpfung in der Zukunft von Maschinen erbracht wird, dann macht es durchaus auch Sinn, maschinelle Arbeit zu besteuern. Das kann also durchaus auch eine Robotersteuer sein.
Das betreffe Großunternehmen, aber auch den Mittelstand. Ein umstrittener Ansatz. Kritiker befürchten, eine Robotersteuer könnte wie eine Innovationsbremse wirken. Ein Anreiz für Unternehmen, weniger Roboter einzusetzen. Auf der anderen Seite könnte durch eine solche Steuer, wie von Kühmeier vorgeschlagen, die Staatskasse gefüllt werden. Soziale Berufe wiederum ließen sich dann vielleicht besser entlohnen.
Ich muss wirklich ganz oft die Frage beantworten, ach, warum machst du denn das und da verdienst du so wenig und das hat doch nichts für die Zukunft. Aber das ist halt was, was ich eigentlich nicht hören will, weil ich glaube, was kann ich mehr für die Zukunft machen, als Kinder erziehen und ihnen dabei helfen, ein für die Gesellschaft wertvoller Teil zu sein.
Johannes Lenz über das Dilemma der Pflegeberufe. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ulrike Winkelmann für Sie zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.
Thank you.